Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst bei der Pudel und der Kern. Und hallo Albert nach Zypern.
Hallo Jan.
Der Albert schaltet sich nämlich heute für diese Aufnahme aus Zypern dazu. Albert ist dort mit einem philosophischen Urlaub in der Nähe von Larnaca oder ja in Larnaca. Ich habe jetzt gelernt, dass Zenon von Kition dort wohl auch seine Philosophie entwickelt hat. Also insofern bist du zurück zu den Wurzeln gegangen, Albert.
Ja, er ist hier geboren, Kition. Es gab ein Königreich von Kition und man vermutet, man weiß nicht genau, wo es gelegen ist, um Kition, aber es muss ein Teil von Larnaca sein und ich bin hier etwa 20 Autominuten von Larnaca entfernt, in einem kleinen, sehr schönen Ort, wo wir ein philosophisches Seminar halten über die sokratischen Schulen, zu denen ja auch die Stoa gehört.
Sehr gut. Also insofern sollten irgendwelche Geräusche oder sonst wie anders klingen, Hintergrundgeräusche, irgendwelche Zikaden, dann liegt es an der ungewöhnlichen Umgebung, aus der der Albert sich heute zuschaltet. Wir möchten uns heute über ein Thema unterhalten, was auch ein bisschen aus der Reihe fällt. Es geht um das Thema Atem bzw. das Atmen. Und wie wir da drauf gekommen sind, hat auch so eine kleine Geschichte. Und zwar vor einigen Wochen haben wir mal zwei Folgen hintereinander aufgenommen und haben dafür, um so ein bisschen uns mental und physisch darauf vorzubereiten, hat der Albert eine Atemübung angeleitet, die wir beide dann gemacht haben eben. Und das dauert ungefähr so 10 Minuten, wo wir so ganz intensiv abwechselnd geatmet haben, wie so eine Art Atemmeditation. Und hinterher, als ich das dann an unsere Producerin geschickt habe, ruft die mich an und sagt, was war denn mit euch los? Ihr wart ja außergewöhnlich gut drauf. Unsere Stimmen hätten ganz anders geklungen, so frisch und so positiv. Ja, und das hat mir gezeigt, dass dieses Atmen oder der Atem einfach offensichtlich eine große Wirkung hat. Auf unser Wohlbefinden, auf unsere Außenwirkung offensichtlich auch. Und deswegen habe ich mich mal ein bisschen ausführlicher damit beschäftigt und dabei auch festgestellt, was dir für dich sicher nichts Neues war, Albert, dass ja der Atem durchaus in der Philosophie eben eine wichtige Rolle spielt, so als Verbindung eben zur Außenwelt, als Verbindung Körper-Außenwelt, aber auch als ein Regulativ, mit dem man sich in Stresssituationen ja ganz gut wieder einnorden kann und zurück ins Hier und Jetzt bringt. Rund um das Thema Achtsamkeit, glaube ich, spielt es auch eine wichtige Rolle. Also insofern an dich die Einstiegsfrage, ist denn Atmen und der Atem für dich eine Art philosophische Kategorie oder wie schätzt du dieses Thema ein?
Ja, in der Tat, das ist es. Es hat zwar direkt nichts mit dem Denken zu tun und Philosophie ist ja eigentlich Denken, sondern es ist so ein Zwischen Denken und dem Körper. Es ist eine Körperfunktion, aber man sieht schon diese Schaltstelle, ist in der antiken Weisheitslehre häufig mit dem Leben selbst identifiziert worden, mit der Psyche. Und aus dem Christentum kennen wir das ja, der Gott hauchte dem menschlichen Körper den Atem ein und dadurch rief er das Leben hervor. Insofern hat der Atem in allen Weisheitstraditionen eine wichtige Rolle gespielt. Wir kennen das natürlich aus Indien, Prana, Pranayama, aus Yoga, die Atemübungen, aber auch in der traditionellen chinesischen Medizin taucht der Atem auf und Pneuma, als Pneuma auch in der griechischen Tradition, als Qi, als Lebensfluss, als Energiefluss im chinesischen, altchinesischen Denken. Also wir sind da an einer Wurzel unserer Existenz, aber auch des guten Lebens. Er ist nämlich nicht nur das Lebensvermittelnde, sondern er hat auch noch eine weitere Funktion, ein Scharnier, er verbindet Körper mit Geist und wir können über den Atem sehr viele unserer geistigen und psychischen Funktionen beeinflussen und steuern und darum geht es ja der Weisheitslehre. Wir wollen ein glückliches Leben führen, wir wollen gute Gefühle haben, möglichst viel Freude und wie beeinflussen wir unsere Gefühle, dass wir vom Leiden wegkommen, mehr zur Freude, zur Lebensfreude und zum glücklichen Leben hin und da bietet der Atem ein wichtiges Mittel und das ist schon früh erkannt worden.
Du ganz persönlich hast ja auch sehr intensive Erfahrungen, wie ich gelernt habe, mit dem Thema Atem und Atemtechnik. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, wie du das entdeckt hast für dich, diese spezielle Atemtechnik, die wir damals eben auch vor der Aufnahme eingeübt haben. Da würde mich und sicherlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren.
Ja, stimmt. Also bis vor 8, 9 Jahren ich hatte, wenn ich meditierte, auf den Atem geachtet und ich hatte dann eine gewisse, dem auch eine Bedeutung zugeschrieben. Ich habe auch gemerkt, wie ich über den Atem, über die Konzentration auf den Atem ruhiger wurde. Aber eine wesentlich andere Bedeutung oder größere Bedeutung oder Erweiterung der Bedeutung hat er bekommen, als ich mich vor etwa 8 Jahren einer schweren Operation unterziehen musste, die sehr, sehr viele inneren Funktionen umgeschaltet und verändert hat. Also eine der größten Operationen, die man so haben kann im inneren Bereich. Und das führte dazu, dass der Körper erstmal aus dem Gleichgewicht kam und ich eine Menge, Menge Beschwerden hatte, körperlicher und auch psychischer Art. Also das Leiden, also bestimmte Dinge. Ich habe meine Arbeit fortsetzen können, das war nicht das Problem. Aber ich habe doch sehr, sehr viele Leiden gehabt. Das war eine schwere Zeit. Und das ging 2, 2,5 Jahre und die Ärzte konnten mir nicht helfen. Man sagte auch, es braucht Zeit oder man kann da nichts machen. Der Körper muss sich an die neuen Wege und an die neue Konstitution gewöhnen. Meine Frau hatte diese Atemübung schon gelernt gehabt von einem indischen Yogi, Sri Sri Ravi Shankar heißt er. Das ist ein Jahr jünger als ich, lehrt noch, hat ein großes Netz, School of Living, über die ganze Welt verstreut. Und der praktiziert seit 1981 eine bestimmte Atemübung. Es gibt unendlich viele Atemübungen. Der praktiziert die, Sudarshan Kriya heißt sie. Und dann habe ich auch mal diesen Kurs gemacht und diese Atemübung mir eintrainiert. Es ist nicht sehr schwer und es ist auch nicht sehr lange. Und nach 2 Wochen, nachdem ich das gemacht hatte und jeden Tag praktiziert habe, war ich wie gesund, waren plötzlich alle körperlichen Beschwerden waren wie weg. Und während vorher ich sehr vieles versucht hatte und bei sehr vielen Ärzten war, aber die mir dann nicht helfen konnte. Und das hat mir dann geholfen. Und da bin ich so dankbar rum. Ich weiß jetzt nicht, ich bin kein Mediziner. Es gibt wissenschaftliche Erklärungen, warum diese Übung prophylaktisch sehr gut ist, aber auch in schwierigen Situationen, Krankheitssituationen helfen kann und überhaupt Energie und Wohlbefinden fördert. Das leuchtet mir alles ein. Aber ob da jetzt ein unmittelbarer Zusammenhang besteht, ich kann das nicht beweisen, ich bin kein Mediziner. Ich selbst habe es nur erlebt. 2 Wochen später fühlte ich mich wie gesund und das war ein Sprung. So habe ich das auch erlebt und das kann ich wohl bestätigen. Und seitdem war ich eigentlich wie gesund und übrigens seitdem, das ist jetzt 7, 8 Jahre her, habe ich auch kaum sonstige Beschwerden, keine größeren Krankheiten. Durch die Corona-Zeit kam ich sehr gut, weil das ein Training der Lungen ist. Und ich habe das Gefühl, dass ich deutlich mehr Energie habe als vor der Zeit. Ich arbeite immer gleich viel, noch so wie vor 30, 40 Jahren. Aber da hatte ich dann doch öfters solche Einbrüche abends oder solche Erschöpfungserscheinungen, wo ich die Ruhe brauchte, weil ich doch immer bis hart an den anaerobischen Bereich gearbeitet habe, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber das habe ich meines Erachtens, ist mein persönlicher Eindruck, seit 7, 8 Jahren auch das kaum noch oder viel seltener als vorher. Und deshalb bin ich ein großer Fan dieser Übung. Wie gesagt, ich bin überzeugt davon, es gibt viele, viele andere sehr gute Atemübungen. Mach irgendetwas und halt dich dran und mach es regelmäßig, empfehle ich immer. Und in meinen Seminaren, so auch hier jetzt auf Zypern, in den Pausen biete ich das immer an und unterrichte diese Übung oder gebe sie weiter. Das ist jetzt kein Hexenwerk, die ist einfach, du hast es ja auch mitgemacht, ja, die ist sehr, sehr einfach, simpel, gibt es ein Schema, tut sehr gut, gibt Energie, ist prophylaktisch gut für die Gesundheit und ich bin ein großer Fan davon, praktiziere sie jeden Tag und es ist sehr, sehr selten, dass es da Ausnahmen gibt. Ich habe es sogar noch ein bisschen erweitert, weil ich jeden Tag eine Stunde in der Natur bewege und da auch mache ich einen Teil dieser Übungen während des Gehens, kann man gut machen, wenn man einen Rhythmus aufnimmt, dieses tiefe Einatmen, Atem anhalten etc. Man führt in kurzer Zeit dem Körper sehr viel Sauerstoff zu, viel mehr als das gewöhnliche Atmen. Man schöpft ja nur 30% der Lungenmöglichkeit, der Lungenkapazität aus beim normalen Atmen und bei dieser Atemübung in 90%. Man führt dem Körper sehr viel Sauerstoff zu, der geht in die Lymphflüssigkeiten. Die Lymphflüssigkeiten verbinden alle Zellen und führen den Sauerstoff zu und führt die Schlacke, die belastenden Elemente ab. Das ist so der Hintergrund davon. Ich habe das auch in ganz anderen Büchern gelesen, wie das funktioniert und bin auch schon überzeugt. Ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sagen, es ist wunderbar, es klappt. Und ich weiß auch von welchen, die das bei mir gelernt haben oder bei Ravi Shankar und die das länger praktizieren, dass sie ähnliche gute Erfahrungen damit gemacht haben.
Genau, es geht uns jetzt ja heute auch nicht darum, jetzt genau diese eine Atemübung zu bewerben oder dafür zu motivieren, sich das mal anzuschauen, sondern es geht uns eher darum, das Atmen an sich, was ja so total nebenher läuft, was wie so eine totale Nebensächlichkeit ist, und genug Luft ist ja zum Glück auch da, dass man die ein bisschen bewusster wahrnimmt und dass man auch mal überlegt, woher das kommt, dass Atmen, richtiges Atmen, bewusstes Atmen eben dazu führt, Stress ab oder dabei hilft, Stress abzubauen oder auch Gefühle zu regulieren. Und dass man so ein subjektives Gefühl hat, einen ruhigeren und klareren Geist dadurch zu erlangen eben. Ne?
Ja, das hat ja, diese Erfahrung hat ja jeder gemacht, dass man merkt, wenn man einen unruhigen Atem hat, also oder wenn die Seele irgendwas in Aufruhr ist, dann wird der Atem unruhig. Umgekehrt, wenn man richtig bei sich ist, in seiner Mitte ist, innerlich, seelisch, ausgeglichen ist, dann wird der Atem sehr ruhig. Und das geht eben auch umgekehrt, dass man über den Atem tatsächlich dann diese Ruhe herbeiführt oder diese Unruhe ablegt. Und das ist eigentlich der Kern der Philosophie des Atems aus den alten Traditionen her, dass wir dadurch Steuerung über unseren Geist und unser seelisches Wohlbefinden haben.
Also Lao Tse zum Beispiel hat ja im Tao Te Ching auch gesagt, wer tief atmet, lebt in Harmonie mit dem Tao. Also das heißt, das ist für mich ein Hinweis darauf, dass das eine sehr alte Erkenntnis ist, die nur ja auch wieder ein bisschen verschütt gegangen ist offensichtlich, weil ich nicht viele kenne. Ich kenne viele, die machen Yoga und dabei gibt es so ein bisschen nebenbei auch diese Atemübungen, aber ich habe eigentlich erstaunlich wenig gesehen oder gehört, gelesen rund um das Thema Atem. Das ist noch so ein bisschen eine unentdeckte Ressource, finde ich.
Ja, es ist mit dem Atem wie mit vielen Weisheiten aus der Antike, die ich mich ja lange damit beschäftige, von denen ich feststelle, sie sind in Vergessenheit geraten und sie sind so einfach und so hilfreich. Es ist schade so, aber schon Aristoteles stellte fest, dass die Weisheiten uralt sind und sie werden allerdings immer wieder vergessen und dann immer wieder neu gefunden. So ist es auch mit dem Atem. Also ich kann dem Zitat aus Lao Tse 1 aus dem Gelben Kaiser, das ist das Grundlagenbuch der traditionellen chinesischen Medizin, auch fast 2000 Jahre alt, hinzufügen. Dort steht, dass die Menschen früherer Zeiten Atemübungen praktizierten, um den Fluss der Energie zu unterstützen, und sie vermieden jede körperliche und geistige Überanstrengung. Das finde ich sehr schön, schon den Rat. Also irgendwie beruhigt, er gibt Energie, er führt zurück. Und das ist ja auch beim Yoga so, die Kontrolle des Atems soll zur inneren Ruhe führen, zur Unterbrechung des ständigen Gedankenflusses, der uns ein bisschen ja in ständige Bewegung hält. Zur Ruhe kommen heißt, den Atem beruhigen. Oder umgekehrt, wenn ich den Atem beruhige, beruhige ich mein ganzes psychisches Geschehen. Und das ist sehr heilsam, lässt eine Distanz zum Alltag finden, lässt ein zu sich kommen, in seine Mitte herein und lässt einen auch bewusst werden, etwa der wesentlichen Lebensziele, etwa der Situation des Lebens, in der ich stecke, etwa den Problemen, mit denen ich konfrontiert bin. Ich schaue von oben drauf, das geht nur aus der Ruhe. In der Ruhe liegt eine Kraft, ist ein bekanntes Wort. Man sieht da an dem ruhigen Atem, dass er davon ausgeht, als wenn das, und so haben die das auch aufgefasst, als wenn das der Urgrund wäre. Über den Atem, heißt es in einer Yoga-Sutra, können wir ein Problem an der Wurzel heilen. Oder es steht nicht in der Yoga-Sutra, ich glaube, das sagte der Sri Sri Ravi Shankar, der diese Atemübung, die ich praktiziere, eine von vielen, der die entwickelt hat. Aus einer uralten Tradition des Pranayamas heraus.
Also ich habe ja auch gelesen, dass diese Atem, egal ob jetzt bewusst oder nebenher laufend, das Tor zwischen Geist und Körper auch so ist oder das Verbindungsstück. Kannst du das nachvollziehen, diese Aussage?
Es ist etwas schwierig. Ich mache tatsächlich Übungen, von denen ich weiß, sie sollen diese beiden verbinden, weil das leuchtet natürlich ein, Körper und Geist verbinden, das muss irgendwie was Gutes sein. Wir leben mit dem Körper und wenn der in Harmonie mit dem Geist ist, muss das was Gutes sein. Das ist die Philosophie aus des Qigong. Deshalb praktiziere ich das auch ein bisschen. Man versucht dann, Körper und Geist in Übereinstimmung zu bringen. Aber so genau, wie das über den Atem geht, also diese Philosophie des Atems, ich habe viel darüber gelesen, muss aber zugeben, dass ich das so jetzt nicht sagen kann, ich hätte das jetzt durchdrungen oder verstanden. Ich kann nur von meiner Befindlichkeit sprechen oder von meinen eigenen Erfahrungen und aus der Selbstbeobachtung heraus, ist der Atem ruhig, bin ich in Ruhe. Bin ich in Ruhe, ist der Atem ruhig. Ist der Atem stockend, unruhig, dann stimmt auch irgendwie, dann ist auch mit dem Geist etwas nicht in Ordnung. Sonst aber kann ich mir das gut vorstellen, dass der Atem wirklich das Verbindungsglied ist von Körper und Geist und dass wir über diese körperlichen Übungen, Asanas im Yoga, in Verbindung mit dem Atem eben auch diese positiven Effekte im Geist und in der Psyche erreichen, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir still werden, dass wir uns konzentrieren auf einen Gegenstand, dass wir uns sammeln und uns selbst spüren. Das leuchtet mir ein, aber was da genau passiert, auch darüber habe ich hier und da mal was gelesen, neurowissenschaftliches, aber das kann ich wirklich nicht wiedergeben und das weiß ich auch nicht. Ich bin davon überzeugt, dass es so ist, weil es auch etliche Quellen oder etliche Stellen kenne ich, die darauf anspielen, sei es bei Konfuzius, sei es bei Buddha, in den Upanishaden, in den Wurzeln des Yogas, sei es im griechischen Denken, selbst dort findet man auch erhebliche oder einiges über den Atem und der Verbindung zum Geist oder zur Seele, zum seelischen Wohlbefinden.
Du hast jetzt ja gerade auch den Punkt gemacht, dass der Atem ein wichtiger Schritt hin zu einem ruhigen Geist oder einem Thema Gelassenheit eben ist. Die Erfahrung teile ich mit dir. Ich habe schon auch das Gefühl, wenn ich wirklich merke, jetzt fängst du gleich an zu hyperventilieren, weil eben irgendwas völlig schief geht oder weil ich unter Druck bin und so weiter. Da habe ich mittlerweile auch gelernt, dass dieses erstmal durchschnaufen, erstmal zurücklehnen und sich auf den Atem konzentrieren, dass das wirklich auch zur Beruhigung führt und dann eben auch zu besseren Ergebnissen, wenn man erstmal sich diese Ruhe genommen hat. Also insofern ist es für mich eher so eine Art Hilfsmittel eben auch, wie so eine Technik, erstmal wieder runterzukommen aus einer Situation der Aufregung. Das heißt, müsste doch eigentlich dann auch eine Technik der Stoiker gewesen sein oder haben die diese Ressource des Atmens zur Besteigung der inneren Burg auch schon erfahren?
Ich weiß, dass es so ist, dass es da auch Quellen gibt. Ich muss aber sagen, mir sitze nicht präsent und so zentral war das nicht. Die ganze griechisch-römische Philosophie ist sehr kopfgesteuert, geht sehr vieles über den Kopf. Wir finden wenig Körperübungen und das ist ja eine Art von Körperübung. Es ist der zwischen Geist und Körper. Die Griechen hatten ja so Leibesübungen. Da finden wir es, das wussten sie sehr wohl, dass das positive Auswirkungen auf unser Wohlbefinden hatten. Man sagt, die haben ja also am Tag waren die bis zu 2 Stunden jeder griechische Bürger in dem Gymnasium. Gymnasium war der Sportplatz und machten dort körperliche Übungen. Also das wussten die schon. Aber so speziell für den Abend, dass sie sich hingesetzt haben und meditiert hatten, Konzentration auf den reinen Atem, da mag es Stellen geben. Mir selbst sind sie nicht gegenwärtig. Ich habe viel gelesen darüber, aber so präsent sind sie nicht. Aber man sagt, dass es das auch bei den Stoikern gegeben haben soll. In China ist es noch mehr als in Griechenland und aber ganz zentral in Indien. Ravi Shankar sagt, über den Atem steuert man Geist und Körper. Und er war auch davon überzeugt, dass Atemübungen überhaupt helfen. Und das leuchtet mir sehr ein, innere Spannungen und negative Gefühle aufzulösen. Und da gibt es Wechselwirkungen. Also über unsere Art, wie wir leben, über wie wir mit unserem Körper umgehen, und das war den Griechen auch bekannt, steuern wir auch unser mentales, geistiges Wohlbefinden, und zum glücklichen Leben gehört deshalb auch, dass man sich nicht nur um seine Seele, um seinen Geist kümmert, sondern auch stark um seinen Körper und ihm auch sein Recht gibt und ihm auch seine Zeit einräumt, die man eben da für aufwendet, die körperlichen Funktionen fit zu halten, sie harmonisch zu stimmen und um über ihnen vielleicht auch überhaupt das ganz ganz körperliche oder ganz geistige oder geistig-körperliche Ganzheit des Menschen in eine Harmonie zu bringen. Das war den Griechen sehr wohl bewusst, dass diese Harmonie im Geist auch viel mit der Harmonie im Körper zu tun hat.
Jetzt leben wir ja an sich in unserem Alltag eher so neben dem Atem her, habe ich das Gefühl. Also ich zumindest habe nur eher selten den Moment, dass ich mich dann wirklich auf meinen Atem konzentriere. Es muss dann schon irgendein äußerer Anlass dafür gegeben sein, der mir sagt, jetzt konzentriere dich auf deinen Atem. Ansonsten ist dieses bewusste Atmen eher selten. Was sagt denn das über unsere innere Verfasstheit aus, dass das Atmen eigentlich eher so nebenher läuft und halt so eine Notwendigkeit ist, aber jetzt weniger eine konkrete Überlegung, wie ich jetzt damit umgehe?
Ja, nun, das ist ja sehr gut so. Also der Atem ist etwas, das wir einerseits bewusst steuern können, andererseits Gott sei Dank keiner bewussten Steuerung bedarf. Es funktioniert automatisch. Stell dir vor, dass wir das nicht tun. Also es kommt aus dem vegetativen Bereich des Körpers, aber es hat auch was mit dem Mentalen zu tun, dass wir es steuern können. Ich muss sagen, Jan, mir geht es auch so. Ich achte jetzt nicht ständig da auf meinen Atem, sondern ich mache diese Atemübung, das sind eine Viertelstunde am Tag. Und beim Wandern habe ich gesagt, achte ich auch auf den Atem. Und sonst hin und wieder mal, wenn ich merke, ich gerate in Aufregung, dann erinnere ich mich der vielen, vielen Äußerungen, die insbesondere der vietnamesische Buddhist Thich Nhat Hanh gemacht hat, Thich Nhat Hanh, der immer wieder darauf hingewiesen, dass wir über den Atem und das bewusste Atmen sofort wieder zu uns kommen, in unsere Mitte kommen und aufwallende Emotionen, die uns vielleicht nicht gut tun, also die übers Ziel hinausschießen oder innere Aufregungen uns sofort beruhigen können. Der hat, wenn man da etwas mehr von ihm liest, wird man sehen, dass da immer wieder Hinweise darauf kommen, dass wir uns sofort auf den Atem konzentrieren sollten, wenn wir uns selbst verlieren oder wenn wir drohen, von irgendwelchen äußeren Ereignissen oder so weiter aus unserer Mitte gerissen werden, dass man dann durch Konzentration sofort auf den Atem, der ja immer da ist, wieder in unsere Mitte finden, wieder Ruhe, wieder Orientierung finden, wieder uns selbst finden und spüren. Und das Wichtigste, das sagt die ganze praktische Philosophie der Antike und die Weisheitslehre, das Wichtigste ist, sich überall mit hinzunehmen, immer bei sich, möglichst immer bei sich zu sein. Und der Atem hilft also in Momenten, wo wir außer uns geraten, und schnell wieder zu uns selbst zurückzuführen. Aber dazu muss man das so lange praktiziert haben, vielleicht auch so lange meditiert haben wie Thich Nhat Hanh. Ich habe das nicht getan. Hin und wieder erinnere ich mich daran. Thich Nhat Hanh gab eine schöne Übung dabei. Man sollte sich in seinem Haus oder sonst wo eine Treppe merken. Wenn man diese Treppe begeht, eine Treppe, die man häufig begeht, sollte man auf den Atem achten. Und in der Tat mache ich das so im Haus der Weisheit. Das ist ja über zwei Etagen und immer gibt es eine Treppe. Und immer wenn ich die betrete, leuchtet Thich Nhat Hanh auf und fange ich an, bewusst auf meinen Atem zu achten, werde ruhiger, gehe langsamen Schrittes, bis ich oben angekommen bin und dann geht's wieder in den Alltag, wieder zurück. Kurzum, mir ist die Atemübung, die ich praktiziere, sehr wichtig. Hin und wieder achte ich darauf und nehme es als Tool auch zum achtsamen Verweilen im Hier und Jetzt oder sich bewusst werden, zum bewussten Leben überhaupt. Nehme ich es als Hilfsmittel, aber es ist jetzt nicht so, dass es da ständig präsent ist. In den meisten Momenten des Tages denke ich überhaupt nicht an den Atem, sondern vertraue mich meinem vegetativen System an, das mich hoffentlich durch regelmäßiges Atmen am Leben hält. Bis jetzt hat das funktioniert.
Thich Nhat Hanh hat ja auch gesagt, atme ein und wisse, du lebst, atme aus und lächle dem Leben zu. Ich finde, das bringt es auch sehr schön zur Geltung, die Bedeutung, die er dem Atem eben zumisst und aber auch diesen Rhythmus, den der Atem unserem Leben verleiht.
Ja, das ist sehr wichtig. Das habe ich auch mal gelesen. Das sagte auch der Sri Sri Ravi Shankar, dass der Atem, mit dem steuert man nicht nur Körper und Geist, sondern sagt, der Atem hat einen Rhythmus. Und dann sagt er, wie der Rhythmus in der Welt, wie in der Natur, wie im Körper, wie in den Gedanken und wie in den Gefühlen. Da ist derselbe Rhythmus am Werk. Und durch den Rhythmus verbinden wir uns mit all diesen Dimensionen, mit der Welt. Und es ist etwa wie mit dem Herzen, dass dieser Herzschlag viel mehr ist als ein kontinuierlicher Rhythmus, sondern dass der auch sehr viel mit dem rhythmischen Entwicklungsläufen, dem rhythmischen Sein des Lebendigen zu tun hat. Es gibt einen alten Spruch von einem griechischen Dichter, uralt, 5., 6. Jahrhundert, achte auf den Rhythmus, der im Leben steckt. Also das klingt so, es verbindet uns mit allem, glaube ich. Wir denken auch an die großen Zyklen, Rhythmen wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter, aufblühen. In aller Natur finden wir Rhythmus, finden wir einen bestimmten. Und unser Atem ist ein Teil davon, repräsentiert das und verbindet uns vielleicht. So jedenfalls Sri Sri Ravi Shankar verbindet uns mit all dem oder kann uns mit all dem verbinden, wenn wir das bewusst vollziehen, wenn wir uns das einmal klar machen. Und da ist was dran. Also ich bin nun kein indischer Yogi und auch nicht so wie Thich Nhat Hanh, dass ich die Hälfte des Tages vielleicht daran denke. Aber hin und wieder erinnert mich das daran. Ich werde ruhiger, ich konzentriere mich darauf, in der Meditation auch achte ich darauf. Und ich merke nur, es tut mir gut und ich kann es auch nachvollziehen, wenn man sagt, es verbindet einen mit der Welt und mit der Natur.
Wir haben jetzt ja viel aus Indien gehört, wir haben auch versucht, das auf die Stoa zu beziehen. Aber ich habe auch zum Abschluss noch eine Zen-Weisheit gefunden, die den richtigen Bogen spannt. Da heißt es, und bin gespannt, ob du sie auch kennst, zwischen Ein- und Ausatmen liegt das ganze Leben. Sicherlich eher verbildlicht, aber der Zen misst dem Atem ja auch eine große Bedeutung zu.
Ja, stimmt. Also Graf von Türkheim, der hat sich da verdient gemacht bei der Vermittlung der Zen und der Zen-Kunst hier in den Westen hin. Er kommt aus dem Westen. Und ich erinnere mich auch an eine Stelle, die ich bei ihm gelesen habe, dass er sagt, der wichtigste Punkt ist der, wo das Einatmen aufhört und in einem kurzen Moment in das Ausatmen übergeht. Da gäbe es einen Moment der Stille, des Standes und der sei unglaublich wichtig. Aber ich muss sagen, ich erinnere mich noch gut dran, irgendwas ist hängen geblieben, aber ich kann das nicht näher erklären. Aber was du gesagt hast, das Zitat meint ja auch genau das, dass zwischen diesen beiden Wesentliches geschieht oder vielleicht sogar unser ganzes Leben liegt. Aber da muss ich sagen, ich kann dazu weiter nichts sagen. Ich kann nur sagen, es klingt gut, ich glaube es und vieles liegt am Atem. Ich weiß das, dass es da viel drüber nachgedacht worden ist, glaube auch dran, aber zu erklären und was da genau passiert und was damit gemeint ist mit diesem Zwischenraum, wo man kurz mal stillsteht, da muss ich dann passen. Also vieles drüber gelesen, aber ich kann es so auch nicht wiedergeben. Und das muss vielleicht auch jeder selbst herausfinden. Man kann mal drauf achten. Ich weiß, dass in meiner Atemübung gibt es dieses Stillstand auch. Der wird richtig ausgedehnt. Also es ist nicht nur die natürliche, der ist ja nur ein kurzer Moment da, sondern er hat damit zu tun, dass man die Luft an bestimmten Stellen bestimmte Zeit lang anhält. Kurze Zeit lang nur. Und dann wieder ausatmet. Tja, vielleicht liegt das Leben zwischen Ein- und Ausatmen.
Gut, ich würde sagen, das war mal der Versuch, dem Thema des Atmens oder dem Atmen etwas näher zu kommen. Es ist anders als viele andere Themen, die wir sonst behandeln, eben eher ein offenes Thema. Klar gibt es dazu auch wissenschaftliche Untersuchungen, aber es ist ja vielleicht die richtige Aufforderung von dir, dass jeder selbst so seine Erfahrungen damit machen muss, das entweder ein bisschen intensiver zu betreiben, vielleicht sogar ein bisschen zu regelmäßigen Atemübungen oder einfach hin und wieder im Alltag noch mehr auf den Atem zu achten. Albert, ich danke dir auf jeden Fall herzlich für deinen Input und wünsche jetzt weiterhin viel Spaß auf Zypern. Euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com